Okay. Ich möchte mich schon mal bei Ihnen vielen bedanken. Die erste Runde ist jetzt rum. Und wir möchten jetzt gerne die Podiumsdiskussion fürs Publikum eröffnen. Also wer Fragen hat an die Politiker, einfach aufstehen, dann kommen wir mit dem Mikrofon zu Ihnen. Und die dauert dann jeweils eine Minute für Sie, diese Fragerunde, dass wir so viel wie möglich dran nehmen können.
Hallo, mein Name ist Renate Hose, ich bin Altenpflegerin. Ich habe 2001 mein Examen gemacht. Ich habe also mit 45 Jahren nochmal die Schulbank gedrückt und habe mit 1,5 abgeschlossen als Älteste im Kurs. Und ich habe 10 Jahre lang in der Pflege gearbeitet. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Bin aber dann aus gesundheitlichen Gründen in die Betreuung gewechselt. Nach dem Bandscheibenvorfall ging das halt nicht mehr. Meine Frage an Sie: Wie wollen Sie das ändern? An welcher Stelle wollen Sie die Stellschraube anziehen, was Kontrolle der Träger betrifft? Ich habe leider die Erfahrung machen müssen in der Pflege und auch in der Betreuung, dass die Träger ganz schön Abzocke machen. Was wollen Sie unternehmen gegen diese Leiharbeitsfirmen? Was wollen Sie unternehmen gegen die Ausnutzung der Betreuungsgelder, die ja von der Pflegeversicherung finanziert werden, die nicht voll an die Leute weitergegeben werden? Was wollen Sie da machen? Wie wollen Sie kontrollieren, dass das Geld, was eingebracht wird von uns Bürgern, ja, dass das auch wieder bei den Angestellten landet?
Vielen Dank. Für die Frage würden wir dann beim Herrn Barthold einsteigen.
Ja, ich finde, das ist keine leichte Frage. Weil wenn wir unterwegs sind, das hört man immer wieder, aber wenn wir dann natürlich auch mit vielen Einrichtungsleitungen reden, dann hört man immer das andere: boah, alles viel zu viel Bürokratie, die sollen uns nicht dauernd kontrollieren, das wirkt doch das ganze Engagement. Ich glaube auch, dass wir den Pflege-TÜV auch neu ausrichten müssen. Wir müssen auch gucken, das haben wir ja im letzten Gesetz auch versucht, dass wir neben diesen unwirtschaftlichen Fragen von Tariflöhnen auch überprüfen dürfen, ob das Geld wirklich bei den Beschäftigten ankommt. Ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Aber es ist natürlich leider so. Es gibt viele Einrichtungen, die wirklich gute Arbeit machen. Und es gibt leider immer auch wieder, das haben wir ja gerade auch mit dem Abrechnungsskandal, ist ja noch nicht so lange her, wieder gesehen, auch wirklich schwarze Schafe in der Branche. Und die rauszufinden und am Ende sowohl für die da arbeiten, aber auch die da liegen und die gepflegt werden wollen, das Ganze auch in einer hohen Qualität zu machen. Ich glaube, das geht nicht mit weniger Bürokratie. Ich muss das leider so deutlich sagen, auch wenn es den einen oder anderen wahnsinnig nervt, was man da alles machen muss. Ich glaube, es muss einfach überprüft werden. Es geht übrigens so weit, dass sich einer bei mir beschwert hat, dass seine guten Fachkräfte abgeworben werden von der Aufsicht und dann seine Fachkräfte über die Aufsicht ihn kontrollieren. Das fand er ganz schlimm. Ich glaube, es geht nicht anders, weil wenn du in der Aufsicht niemanden hast, der Ahnung hat von dem, was er kontrollieren soll, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Also das musst du genauso stärken wie das andere und deswegen muss der Pflege-TÜV da eher ausgebaut werden und das ist dann manchmal mit Bürokratie verbunden, da muss man dann durch.
Ja, der Kollege und ich waren offenbar in der gleichen Einrichtung, dasselbe haben die mir nämlich auch berichtet. Also es ist in der Tat so, wenn man dann mit den Einrichtungen, mit den Leitern von den Einrichtungen spricht, für die ist es eine unheimliche Belastung. Die sagen, wir haben doch eigentlich anderes zu tun, als uns jetzt darum zu kümmern, dass hier wirklich noch der letzte Nachkommasatz in der Verordnung XY erfüllt wird. Das ist ja was man auch irgendwie verstehen kann. Ich habe den Eindruck, dass die Kontrollen da eigentlich schon sehr engmaschig sind. Also das, was die mir berichtet haben, ist zumindest das, was die Frage der Überprüfung von Pflegetätigkeit und so weiter angeht, war wirklich mein ehrlicher Eindruck, dass das einigermaßen ordentlich funktioniert und dass wir jedenfalls an der Stelle nicht nachsteuern müssen. Bei der Frage am Ende, wie wird das verteilt, da haben Sie einen Punkt, da könnten wir in der Tat noch mehr tun, aber ich glaube, dass da jetzt, also was diese Kontrollen angeht, habe ich den Eindruck, dass die jedenfalls im Moment durchaus ausreichend sind.
Ja, erstmal bin ich der Meinung, dass die Transparenz der Einrichtungen dringend erforderlich ist. Der Pflege-TÜV ist meiner Meinung nach in der bestehenden Form war der bürokratisch und das zeigt, war bürokratisch und ist trotzdem gescheitert. Das gibt es nämlich. Bürokratie kann scheitern, über Bürokratie auch. Das heißt, wir müssen so bürokratisch sein wie nötig, aber so wenig wie möglich. Das geht. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, was man jetzt in Ihrem Fall genau machen muss. Das ist jetzt nicht das zu spezifisch. Da will ich jetzt nur eins ist klar: Es muss eine klare Transparenz sein. Wenn Geld muss auch dann auch entsprechend durchgereicht werden. Aber es gibt ein grundlegendes Problem, Strukturproblem. Sie sind als Pflegekräfte in den Gremien, wo es um Geld geht, um Geldverteilung, um Investitionen, gar nicht vertreten. Oder zumindest, wenn dann mal in den Ländern da was passiert ist, unzureichend vertreten. Sie sind überhaupt nicht so stark wie die Ärzte, sie sind überhaupt nicht so stark wie die Institutionen selber. Das heißt, das ist ein Ungleichgewicht. Das führt dann dazu, dass sie wenig Geld bekommen, dass sie diesen Einfluss nicht haben und dass da Gelder möglicherweise in die oder die Ecke geschoben werden, aber nicht bei ihnen ankommen, bei den Beschäftigten. Das geht durch mehr Geld im System. Sicherlich kann man da einiges gut machen, da haben wir ja eben drüber gesprochen, über die Bürgerversicherung, das halte ich auch für grundlegend wichtig. Aber natürlich muss das die Struktur selber auch gesund sein. Und Abzockerei gehört transparent gemacht. Und wir brauchen Strukturen, um genau das zu verhindern, dass da Gelder möglicherweise abgezogen werden, die aber bei den Menschen, die da sind letztendlich und bei ihnen, die die Arbeit machen, ankommen müssen. Also ganz klar auch Quotenbildung, Deklarationen, auch für die Einrichtungen, die auch jemanden wie mich, der jetzt, meine Mutter ist in der Pflegeeinrichtung, da, wenn ich mir angucke, was ich für Informationen von den Einrichtungen bekomme, das ist da irgendwie im Vierfarb schön so irgendwie, aber man muss schon hingehen, ich habe mir auch Sachen eben auch angeguckt und dann kriegt man ein Gefühl dafür, aber aus diesen TÜV-Zahlen, aus diesen ganzen Vorabinformationen kann ich überhaupt nichts ziehen, gar nichts ziehen. Und das ist im Grunde genommen unmöglich und da kann ich auch nur sagen, da hat die Politik in den letzten Jahren völlig versagt, aber das habe ich ja eben schon mal gesagt.
Also ich glaube, also generell gilt natürlich, dass die Rahmenbedingungen, also der Gesetzgeber muss sicherstellen, dass tarifliche Bezahlung oder Bezahlung der Pflegekräfte durch die Kassen dann auch tatsächlich funktioniert. Das ist ja auch ganz klar und ich glaube, da hat der Gesetzgeber eine eindeutige Aufgabe. Das wird natürlich umso schwerer und deswegen bleiben wir dabei, dass Pflege Teil der öffentlichen Infrastruktur sein muss, weil sie dadurch wesentlich leichter demokratisch kontrollierbar ist, als eben von irgendwelchen in privater Hand. Und deswegen ist es einfach ein Fehler zu sagen, es ist egal, ob es eben ein öffentlicher Träger ist oder nicht. Es ist eben nicht egal, ob es ein öffentlicher Träger ist oder nicht. Und deswegen wollen wir auch die Kommunen müssen natürlich dadurch auch stärker, sagen wir mal, finanziell entlastet werden, damit auch die kommunalen öffentlichen Träger, sag ich mal, gut handlungsfähig sind. Aber deswegen, Pflege gehört in öffentliche Hand und ist auch nur dann wirklich kontrollierbar. Aber das spricht natürlich auch nochmal für das Argument, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich für die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, damit das auch besser kontrolliert werden kann.
Vielen Dank, Frau Kula. Vielen Dank auch an die anderen Politiker schon mal für diese Statements zu der Frage. Und wir werden es jetzt so machen, wir werden mehrere Fragen jetzt einfach schon mal sammeln und die dann nacheinander dann einfach auch beantworten. Also wer Wortmeldungen hat, bitte jetzt einfach aufstehen. Wir kommen dann zu Ihnen.
Ja, hallo, mein Name ist Julian Drusenbaum von der Gewerkschaft Verdi, die hier schon ein paar Mal angesprochen werden wurde, als diejenigen, die für die Gehälter zuständig sind. Und da muss ich sagen, die Auseinandersetzung um mehr Lohn, diese Aufgabe nehmen wir sehr gerne an. Aber wir können nicht alles reparieren, was die Politik verbockt. Das können wir nicht. Und zwar schaut es so aus. Also wenn ich heute in eine alten Pflegeschule komme und erzähle was über dein Freigehört dir, über welche Rechte hast du, dann werde ich angeguckt, als hätte ich irgendeine Satirezeitschrift dabei, weil das völlig abseits der Realität ist. Wer heute eine Pflegeausbildung macht, für den ist mein Freigehört mir leider völlig jenseits der Realität. Ja, und so sind das ganz viele Sachen. Das findet auch kein Pflegetuff, weil formal haben ja alle zugestimmt, weil die Leute kommen ja zur Arbeit. Ja, insofern habe ich da eine fiktive Gleichberechtigung, wo jeder weiß, wenn ich Ausbildung mache und mein Chef sagt, ich soll das und das machen, habe ich keine Vereinbarung auf Augenhöhe getroffen. Und man hat mit den ganz vielen kleinen Häusern auf jeden Fall seine Schwierigkeit, da was zu machen. Und deswegen brauchen wir Personalmindeststandards, um den Wettbewerb nach unten abzugrenzen endlich. Dann können wir auch verhandeln. Und ich wundere mich schon, wenn ich jetzt hier aufs Podium so gucke und alle erzählen mir, wie wichtig die Pflege ist. Warum? Ich habe ja hier mehrere rechnerische Koalitionen gerade auf diesem Podium sitzen. Warum die Parteien bis jetzt gesagt haben, Pflege, Altenpflege ist uns nicht so wichtig, dass wir dafür jetzt was ändern wollen.
Ja, da möchte ich mich mal vorstellen. Ich bin Yannick, ich gehe auch auf die AWO. Diese Woche ist meine erste Schulwoche, aber ich habe vorher schon ein soziales Jahr gemacht. Und ich kann mich meiner Vorrednerin anschließen. Bei uns hat letztens auf der Arbeit einer halt Ärger bekommen praktisch. Gespräch mit der Chefin, weil sie an ihrem freien Tag nicht ans Telefon gegangen ist. Deswegen bin ich aber eigentlich nicht aufgestanden. Von der Frau Kula kam am Anfang der Vorschlag, dass man konkrete Angaben macht. Dass man sagt, wie man was machen will. Und da sind sie mir alle nicht besonders nachgegangen. Weil sie sagen immer so, wir diskutieren darüber, es wird darüber geredet. Aber im Endeffekt habe ich jetzt in dem sozialen Jahr, und jetzt auch was wir im Unterricht gemacht haben, habe ich nicht das Gefühl, dass sich was ändert. Also wäre es ganz schön, mal ihre Pläne so zu haben, weil zum Beispiel bei der CDU war ja, stand im Wahlprogramm drin, haben wir durchgenommen im Unterricht. Es stand drin, dass es modernste Assistenzsysteme geben soll. Und Herr Sichtig meinte dann, also, ja, Sie können auch ruhig aufstehen, wenn Sie möchten. Herr Sichtig meinte dann zum Beispiel, dass in Ostasien, also Japan, China, Roboter zum Beispiel das Essen auf die Zimmer bringen. Und sowas ist halt ein höchst modernes Assistenzsystem für mich, für unseren Lehrer. Und das macht den Job ja noch unattraktiver, weil man dann weiß, man wird ja eigentlich nicht gebraucht. Macht ja wer anders für mich, macht ein Roboter oder sowas. Ja. Also. Wie wollen Sie dann die Jobs attraktiver machen? Weil, ne? Dankeschön.
Hallo, dann stelle ich mich auch kurz vor. Mein Name ist Christian Schindler, ich bin Auszubildender im zweiten Lehrjahr. Ich muss gestehen, ich bin hier oben so ein bisschen vor mich hingeplatzt. Ja, je nachdem wie eine Gesellschaft mit ihren Alten umgeht, so ist sie auch zu sehen. Bedauerlicherweise ist das in 80% der Fällen Fließbandarbeit. Ich denke, die meisten, die den Beruf des Pflegers oder der Pflegerin ergreifen, sind Menschen, die einen sehr hohen Leidensdruck aushalten können. Und da frage ich mich, wie groß muss die Not in einem Land sein, dass diese Menschen auf die Barrikaden gehen? Ich würde sagen, unser Gesundheitssystem stirbt vor sich hin. Da hilft uns auch keine Generalistik. Ich behaupte sogar, die Generalistik verschärft das Problem noch mehr. Ich habe eine Ausbildung, die weiter aufgedröselt ist. Und gerade in unserem Beruf muss man mit stark dementiell veränderten Menschen umgehen können. Das lernen wir innerhalb von 3 Jahren. Und es braucht diese 3 Jahre dafür. Und deshalb meine konkrete Frage, was versprechen Sie sich von einer generalistischen Ausbildung und von einer Akademisierung der Pflege? Keiner von uns wird diesen Beruf bis zur Rente machen können. Nicht unter den Zuständen, wie es jetzt ist. Und wenn man das so liest, hat man erst einmal den Eindruck, meine Weiterbildungsmöglichkeiten sind für die Füße, denn diese Stellen werden mit Akademikern besetzt.
Mein Name ist Jan Isakow, ich bin Auszubildender im zweiten Lehrjahr und meine Frage im Anschluss daran, Ich habe sie nicht wirklich als beantwortet gesehen, mit diesen verschiedenen Qualifikationen, die da im Zuge der Generalistik entstehen. Ich meine zumindest die regierende Koalition, da erwarte ich, es wurde ja beschlossen, die Generalistik ist eine beschlossene Sache und ich möchte gerne wissen, was ist denn nun geplant mit? Es gibt Ungelernte, es gibt Pflegehelfer und Helferinnen, es wird dann Pflegeassistentinnen geben, Dreijährige mit dreijähriger Ausbildung, Pflegekräfte. Wie sollen sich die Aufgaben unterscheiden im Pflegealltag? Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wo sind da die Grenzen? Wie sollen sich da auch die Löhne unterscheiden? Also für mich, erklären Sie mir jetzt besser, wenn das falsch ist, aber für mich sieht das so wie Lohndumping. Ganz ehrlich, viele verschiedene Qualifikationen, da macht der eine Pflegeplanung und diejenigen, die mit einjähriger Ausbildung machen, dann die Ausführung der Tätigkeiten. Wie ist das denn?
Also ich muss mich ja nicht vorstellen, aber ich habe eine Frage. Jetzt im Moment, wo Wahlen sind, ist Pflege das größte Thema. Sonst das ganze Jahr kümmert sich kein Mensch um die Pflege. Und meine Frage ist, wie wollen Sie das einhalten, das alles, was Sie sagen? Das wird schon seit 10 Jahren oder 20 Jahren wird ja schon gesagt, dass sich was verbessern wird. Aber es kommt einfach nicht. Es wird einfach nichts besser. Wie wollen Sie das einhalten? Erklären Sie mir das.
Meine Frage ist, Sie haben ja vorhin schön gesagt, Sie wissen ja, wie viele Leute demnächst pflegebedürftig sein werden, ob Sie überhaupt wissen, wie viele Leute im Moment in der Pflege sind und wie Sie sich vorstellen, wie die Leute, die jetzt in der Pflege sind, ihre 3,5 Millionen Leute, die pflegebedürftig werden, überhaupt bewältigen sollen.
Ja, vielen Dank.
Hallo, guten Tag.
Ja, wollen Sie noch eine haben? Klar, gerne.
Ich frage mich, wo bleiben die alten Leute? Also es ist immer so, dass wir sind, meistens bin ich mit meinen Kollegen für nur 18 Leute zuständig, zu zweit, ich bin Schülerin. Wo bleiben die Leute? Die merken das auch, die alten Leute merken auch, dass es fehlt an alles. Am Ende, die Wahl ist es kein... also die Leute sind nicht mehr angenommen. Und das finde ich schade für die armen, alten Leute, dass es, die sind da, die sind zu Hause und erwarten von uns, dass es gerecht werden und wir können das nicht machen. Wie wollen wir das irgendwie, dass es dazu kommt, dass die Leute auch zu Recht wahrgenommen werden und dass wir auch alle zufrieden sind. Nicht nur wir, die Mitarbeiter, sondern auch die alten Leute. Es geht auch um die alten Leute.
Gut, vielen Dank. Wir machen jetzt noch eine Frage und dann eröffnen wir dann die Diskussion.
Ich vermisse immer noch eine Antwort auf die Frage der Leiharbeit. Ja, ich habe nichts gehört. Und damit verbunden ist natürlich dann auch die Würde des Menschen. Ja? Wenn ich für 7,80 Euro arbeiten muss. Ja. Und, ja. Und denn die Leute, die aus dem Pflegepool denn kommen, die sahnen ab, die kriegen dann über 30 Euro. Wo ist da Gerechtigkeit?
Also schon mal vielen Dank für die ganzen Wortmeldungen. Da war ja einiges dabei, was wir nochmal dann eben diskutieren sollten, unter anderem, ich habe hier mir nur Pflege-TÜV, Personaluntergrenzen eben notiert, natürlich auch sehr viel über die Generalistik und über die allgemeine Situation ist hier sehr viel gefragt worden. Und ich würde sagen, wir fangen dann mal mit dem Herrn Dr. Heck an und gehen dann einfach auf die Reihe durch.
Ja, ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht, das ist eine ganze Reihe von Fragen. Herr Drusenbaum, Sie haben berichtet von Ihrer Tätigkeit für Verdi in den Pflegeheimen. Das finde ich, da haben Sie recht, es geht nicht, dass da gesetzliche Vorschriften offenbar nicht eingehalten werden. Denn wir haben das gar nicht verstanden, von dem, das mein frei ist meins. Also die Einhaltung von Pausenzeiten. Genau. genau, die Einhaltung von Pausenzeiten offenbar, da haben Sie recht, sowas darf nicht passieren. Da kann ich Sie nur sehr ermutigen, da weiter dran zu bleiben. Wenn Sie glauben, dass wir da noch helfen können, sprechen Sie auch uns an, aber das ist eine Situation, wenn Regeln, die gesetzlich bestehen, nicht eingehalten werden, das ist ein Zustand, den wir so nicht hinnehmen können. Dann hat Yannick die Frage angesprochen, wie ist das mit diesem modernen Assistenzsystem? Das ist in der Tat eine spannende Frage. Wir hatten in Berlin mal Besuch von einer Firma, die in Japan sowas machte. Wir haben die gebeten, uns das mal vorzuführen. Das war leider nicht erfolgreich, weil das nicht funktioniert hat. Also da sind wir noch insgesamt sehr am Anfang. Mir fehlt auch noch so ein bisschen die Fantasie, wie das am Ende aussehen soll, was genau die Tätigkeiten sind, die so ein Roboter wahrnimmt. Also da ist jedenfalls, nachdem ich mich damit mal beschäftigt habe, der Eindruck, dass das, was dazu in den Medien verbreitet wird, sehr viel mehr ist als das, was momentan jedenfalls Stand der Technik ist. Dann die Fragen von Herrn Schindler und Herrn Isakow. Das war ja, da ging es darum, 3 Jahre Differenzierung, wie ist das eigentlich? Ja, also ich stehe dazu. Ich finde es das richtig, dass wir all die Tätigkeiten, die bei Ihnen anfangen, versuchen auch im Ausbildungsgang möglichst differenziert zu behandeln. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie die genaue Abgrenzung der Tätigkeiten zwischen Pflegeassistent und Pflegehelfer ist. Kann ich Ihnen jetzt ad hoc leider nicht so sagen, tut mir leid, aber dass wir versuchen, die gesamte Tätigkeit auf der einen Seite und den Ausbildungsgang auf der anderen Seite möglichst differenziert zu gestalten, sodass sich darin jeder auch nach seinen Begabungsschwerpunkten wiederfindet, das ist doch richtig. Dass wir schauen, dass nach 2 Jahren es die Möglichkeit gibt, je nach dem Interessenschwerpunkt, den man hat, in dem einen Jahr das zu vertiefen. Dass dann auf der anderen Seite die Möglichkeit gibt, ein Studium anzuschließen. Das ist doch eine tolle Aufwertung Ihres Berufsbildes. Und dass wir auf der anderen Seite durch die Einführung von Pflegeassistenten, Pflegehelfern, Tätigkeiten, die sonst vielleicht so nicht erfüllt werden können, nochmal anders einbauen. Ich halte das insgesamt für richtig. Wir müssen uns das angucken. Wir sind da noch am Anfang. Aber nach dem, was ich bislang dazu gehört habe, finde ich, der Ansatz ist richtig. So, jetzt war Ihre Frage eben noch zum Thema Leiharbeit unbeantwortet. Das ist mir auch berichtet worden, als ich dieses Pflegeheim besucht habe. Da sagen uns die Leitungen, die brauchen Leiharbeit, um flexibel zu sein und auch auf verschiedene Belastungen reagieren zu können. Ich glaube, dass das grundsätzlich richtig ist. Wir sollten an der Leiharbeit vom Grundsatz her weiter festhalten. Was ein Problem ist, wenn dann Menschen da nebeneinander arbeiten, die über einen längeren Zeitraum gleiche Tätigkeit wahrnehmen und der eine 7,80 Euro und der andere sehr viel mehr verdient. Das finde ich ist ein Zustand, den können wir so nicht länger hinnehmen.
Ja, ich sag mal so, zu den Arbeitsbedingungen haben wir ja heute schon einiges gesagt und ist im Grunde weiterhin die Aufgabe von Verdi auch, aber auch von der Politik, dass solche Dinge unterbunden gehören. Was da passiert, ist einfach das geht überhaupt nicht. Wenn Sie frei haben, haben Sie frei und Sie haben auch Pausenzeiten zu haben. Also alles das ist natürlich eine Grundlage der Arbeit. Und wir haben darüber gesprochen, ja, wir brauchen ja in Zukunft viele tausend Stellen mehr. Das muss sich entwickeln und zwar in schneller Zeit im Pflegesektor. Das Berufsfeld muss attraktiv gemacht werden und natürlich müssen Arbeitsrechte eingehalten werden und sie müssen ausgeweitet werden. Und das ist erstmal Punkt 1, das ist das Allerwichtigste, sonst werden wir auch die Pflege in Zukunft gar nicht mehr stemmen können. Und welche Träger sowas machen, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich, da gehört ganz klar auch eine Struktur hin, wie man solche Sachen meldet. Vielleicht sind auch die Systeme, die Kontrollsysteme, müssen wir uns neu überlegen, wie wir da drankommen, dass wir die Informationen bekommen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie im Grunde ausgebeutet, sage ich mal, ausgebeutet, drangsaliert werden in einem Beruf, dass da auch Meldesysteme entwickelt werden, wo sowas aufgenommen wird und Sie auch keine Angst haben müssen, dass der Arbeitgeber Ihnen dann einen eingießt quasi. So, das ist wichtig und ich glaube, da brauchen wir andere Strukturen. Zu dem technologischen Assistenzsystem, tja, wenn man da so einen Roboter hat und meint, man könnte einen Pfleger damit ersetzen, kann ich Ihnen nur aus meiner Erfahrung sagen, das kann man nicht. Und das ist ganz wichtig, dass die Pflege auch dagegen kämpft, dass man glaubt, man könnte Pflege in dieser Form rationalisieren. Sicherlich mit Computern und computerunterstützten Organisationen kann man viel machen. Ich habe ein computergesteuertes Intensivstation schon erlebt, wo ich gesehen habe, was man da alles machen kann, was auch Arbeit wohl erleichtert, so wie mir Mirner schilderte. Da muss mehr passieren. Es ist also der Rahmen der Digitalisierung, ja, aber nicht in der Form, dass da auf einmal Pflege vom Roboter gemacht wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist im Grunde genommen Entwürdigung auch für die Person, für den alten Menschen zum Beispiel, der mit sowas dann umgehen muss. So, die Differenzierung, ja, in Maßen sicherlich eine Differenzierung, sicherlich meiner Meinung nach auch sinnvoll. Aber ich glaube, es gibt natürlich so einen Drive bei solchen Differenzierungen, dass ich so im Grunde genommen damit alles in den Helferbereich schiebe, was nur geht, im Grunde dann fast alles, und habe oben drüber dann nur wenige, die im Grunde dann vielleicht auch noch sich weiter spezialisieren können, und der Rest bleibt weit unten und schlecht bezahlt, vor allen Dingen schlecht bezahlt. Das ist billig, das mag so schlecht funktionieren, es wird schlecht funktionieren, das ist überhaupt nicht unser Ansatz, ganz im Gegenteil. Ja, sondern mehr in der Breite zu gehen, eine breite Ausbildung zu haben, dass sie stark sind, auch stark gegenüber dem Arbeitgeber, und natürlich darüber auch andere Gehaltsansprüche entwickeln und natürlich auch für sich Projekte entwickeln und Fortbildungsmöglichkeiten ausbauen können. Das ist unser Ansatz. Und da gehen wir in die falsche, und das ist Ihre Befürchtung durchaus richtig, hier gehen wir in die falsche Richtung. Leiharbeit ist ein großes Problem, auch in anderen Bereichen. Da muss ein Flexzuschlag zumindest sein, wenn man Leiharbeiter hat, dass die mehr verdienen, die Leiharbeiter, und nicht weniger. Ja? Und es kann auch nicht sein, dass ein Träger mit Leiharbeit alles abdeckt und billig, und das geht dann so. Das ist unmöglich. Ja? Und die Struktur für Ältere, das ist so, dass ich glaube, dass Ältere mehr Betreuung brauchen, auch in den Krankenhäusern wird es mehr Ältere geben. Meine Erfahrung ist, da sind die Krankenhäuser überhaupt noch nicht für aufgestellt, da braucht man viel mehr Personal in dem Bereich.
Vielen Dank, Herr Anschütz. Ich gebe dann das an Frau Brüder ab.
Um es ein bisschen kürzer zu machen. Auf die Fragen waren ja jetzt auch ein paar Fragen. Zur Leiharbeit. Also wenn man jetzt das System, was auch der Dr. Heck geschildert hat, ernst nehmen würde, ist irgendwie für Auftragsspitzen, man muss flexibel sein ab und an, wenn man das zu Ende denkt, dann müssten theoretisch ja Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter mehr Lohn bekommen, weil sie quasi für die Spitzen und für die Mehrarbeit zuständig sind. Aber so funktioniert das natürlich nicht. Leiharbeit ist ein Instrument zur Lohndrückerei. So, und deswegen muss gelten, Leiharbeit muss mindestens genauso gut bezahlt werden, also Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter wie die Stammbelegschaft, oder besser. Generell muss man aber auch mal die Diskussion anfangen, inwiefern wir als Gesellschaft dieses Instrument Leiharbeit überhaupt brauchen. Ja, da müssen wir in eine Diskussion einsteigen, weil ich glaube, da ist viel Märchenerzählerei dabei. Deswegen gleicher Lohn für gleiche Arbeit, egal wer diese Arbeit macht. Zur Frage mit den Robotern, das ist tatsächlich eine ziemlich interessante Frage, deswegen haben wir auch uns überlegt, dass wir auch jetzt schon ins Wahlprogramm dazu einen Passus einbauen, und zwar man muss jetzt schon als Politik quasi einen Riegel vorschieben und sagen, Pflege ist ja jetzt nichts, was irgendwie nur Maschine mit Maschine, Maschine mit Autoteil, sondern man arbeitet mit Menschen und an Menschen. Deswegen ist ein ganz elementarer Bestandteil der Pflege natürlich die menschliche Nähe, die menschliche Kommunikation. Deswegen fordern wir eine Mindeststundenanzahl an menschlichem Kontakt, ja, perspektivisch für eine Digitalisierung und Ausweitung von Robotern in der Pflege. Ja, man braucht eine Mindestanzahl von Stunden an menschlichem Kontakt. Jetzt war da noch eine ganz berechtigte Frage, ja, will man denn jetzt konkret umsetzen? Also wir sind natürlich als Linke in den letzten Jahrzehnten und immer schon Oppositionspartei im Bund gewesen, aber halten da wacker die Fahne hoch in diesem Thema. Deswegen stimmt es auch nicht ganz, dass es niemanden interessiert. Uns interessiert das schon immer. Wir kämpfen an der Seite mit Gewerkschaften für gute Arbeitsbedingungen. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen, was wir konkret machen wollen. So, erstens, wir wollen eine Pflegevollversicherung einführen, perspektivisch, das habe ich schon gesagt. Zweitens, wir brauchen eine solidarische Pflegeversicherung, wo alle einzahlen. Drittens, wir brauchen endlich wieder eine Rekommunalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Dazu gehört eben auch die Pflege. Viertens, wir brauchen einen Ausbau des Pflegesystems, des Altenpflegesystems, aber auch der Krankenkassen. Ich meine, sowas wie Barrierefreiheit und so weiter, das ist einfach noch ein Thema, was noch nicht abgeschlossen ist, deswegen muss auch da Geld investiert werden. Und fünftens, wir brauchen Sofortmaßnahmen, nämlich eine anständige Personalbemessung, einen Pflegemindestlohn von 14,50 Euro und eine Pflegefachkraftquote von 50%, und ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Vielen Dank, Frau Kuhler. Herr Barton, bitteschön.
Ja, sie macht mir immer das Mikro aus, aber ist okay. Ich fange mal mit dieser Roboternummer an.
Also das, was in Japan, da geht man mit dem Roboter abends auch essen, da sitzt ein Roboter auf der Couch, man legt ihn ins Bett und so. Ich glaube, das ist etwas, was ich hier nicht haben möchte. Also wer das braucht und wer drauf steht, soll es machen. Aber zu überlegen, dass man sozusagen menschliche Nähe und menschliche Pflege ersetzt, im direkten Kontakt über Roboter, ich glaube, da müssen wir einen Riegel vorschieben, was, glaube ich, gut ist, wenn es uns gelingt, über die Digitalisierung auch belastende Dinge, die vielleicht jetzt eher nerven, die auch vielleicht im direkten Kontakt mit den zu Pflegenden gar nicht vorkommen, dass man da hilft und dass man da sozusagen Verbesserungen von Tätigkeiten bekommt, die man dann sagen kann, da kann ich mich lieber um die Pflege des Menschen kümmern. Das ist etwas, finde ich, da sollte man gucken, wo können da Roboter gegebenenfalls helfen, was können die machen, aber jetzt zu überlegen, da rollt dann so ein kleiner Roboter rum und bringt mir das Essen und redet noch irgendeinen Scheiß mit mir und ich antworte am besten noch drauf, da habe ich keinen Bock drauf, wenn ich alt bin. Ja, aber doch, ich habe doch gerade gesagt, wie ich es mir vorstelle. Ja, ich meine, Digitalisierung heißt doch nicht automatisch, da kommt ein Roboter und geht an mein Bett, sondern es geht doch darum, dass man die Dinge, die man besser über Digitalisierung machen kann, auch bitte machen soll. Da gibt es ja in vielen Berufszweigen auch durchaus Verbesserungen von Arbeiten, die früher ein Mensch machen musste, die dann vielleicht ein Roboter machen kann. Wenn man in diese Richtung geht, da bin ich bestimmt kein Fortschrittsverweigerer, das wäre auch ziemlich dämlich, weil ich glaube, an der Stelle ist auch was drin, da sollte man sich auch nicht verschließen. Jetzt zudem, es ist ja Wahlkampf und jetzt sitzen Sie hier und erzählen irgendwas. Also wir haben in den letzten 4 Jahren viel im Bereich der Pflege gemacht. Wir haben 3 Pflegegesetze, die nicht unerheblich waren, auf den Weg gebracht, wo viel frisches Geld in das System Pflege auch geflossen ist, was ich auch richtig finde. Also da geht es auch, beim ersten Gesetz waren es über 2 Milliarden Euro, die wir an Leistungsverbesserungen reingemacht haben in das System. Wir haben, das habe ich gerade auch schon gesagt, wir haben zum Beispiel sowas durchgesetzt, das ist ja auch Frage der Gewerkschaften, dass eben Tariflöhne in Pflegevergütungsverhandlungen nicht mehr von Kostenträgern als unwirtschaftlich abgelegt werden. Ich glaube, das ist keine Kleinigkeit, sondern das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man an der Stelle dann auch eine anständige Tarifbindung hinbekommen hat. Wir haben die Pflege gerade, diese 3 ersetzt, wir haben daraus was anderes gemacht. Ich hoffe, dass das dazu führt, dass man dem Menschen gerechter wird und dass wir stärker als bisher aus dieser Minutenpflege wirklich auch rauskommen. Aber das alles, da drehen wir uns ja hier im Kreis, funktioniert nur, wenn wir die Arbeitsverdichtung in den Griff bekommen. Warum ist das so, dass sich jemand aufregt, dass jemand nicht erreicht wird, der eigentlich frei hat? Was ja eigentlich selbstverständlich ist, dass man nicht erreicht werden muss, wenn man frei hat. Das liegt daran, dass wir einfach zu wenig Menschen haben, die in diesen Pflegeheimen, in den Einrichtungen auch arbeiten. Das bedeutet, die dort sind, müssen dann eben auch immer dauernd die Spitzen abfangen. Und das kann man auf Dauer nicht, das geht nicht. Das ist eine Arbeitsverdichtung, die kein Mensch durchhält. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dann auch für die Menschen, die dort pflegebedürftig sind, natürlich dann irgendwie auch die Frage ist, wer kann es denn am Ende auch leisten? Und das führt dann zu solchen Situationen, die niemand braucht und niemand will. Das heißt, wir brauchen mehr Ausbildung. Jetzt nochmal zur Generalistik, das wird bestimmt knapp jetzt. Die Generalistik kommt, die ist ja jetzt noch gar nicht in Kraft, sie kommt. Das heißt, man kann 3 Jahre lang so weiterlernen wie bisher oder man macht 2 und spezialisiert sich dann. Das ist das, was möglich ist. Und die Idee, die dahinter steckt, ist nicht die Dumping, doch. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Doch, das ist so im Gesetz, es tut mir schrecklich leid. Also so ist es angelegt und danach kann man sich dann überlegen, macht man es nach dem alten System oder nicht. Und am Ende ist es natürlich schon auch der Punkt, nochmal, warum machen wir das? Weil wir uns erhoffen, dass wir dadurch auch mehr Bezahlung, mehr Entlohnung in die Altenpflege kriegen, die im Moment am unattraktivsten ist von allen. Und das versuchen wir damit, dass man gemeinsam länger zusammen ist. Sie kurz.
Vielen Dank, Herr Bartum. Wir machen das jetzt auch in der nächsten Runde, werden wir es so machen, dass wenn noch Wortmeldungen sind oder eine Frage noch nicht ganz konkret beantwortet ist, bitte einfach nochmal melden, wir gehen dann mit Mikros nochmal zu Ihnen und es können die Politiker dann auch direkt angesprochen werden, werden auch dann direkt von den Politikern beantwortet. Also einfach, wer noch Fragen hat oder noch was beizutragen hat, einfach aufstehen, wir kommen dann zu Ihnen.
Ja, erstmal vielen Dank für überhaupt diese Runde. Erstmal an die Schüler, die das ja auf die Beine gestellt haben und für alle Beteiligten erstmal Dankeschön von meiner Seite aus, dass man sich ja mal äußern kann. Ja, Pflegeroboter hin oder her, das ist jetzt glaube ich auch nicht wirklich irgendwie das, was auch in dem Unterricht, den wir hatten, im Mittelpunkt stand. Allerdings waren wenn man sich das Wahlprogramm der einzelnen Parteien mal so anschaut, schon noch einige Dinge sehr vage formuliert. Zum Beispiel die SPD, die eigentlich nur für ein Sofortprogramm für kurzfristige Entlastung für Beschäftigte schaffen möchte in der Altenpflege. Was heißt denn kurzfristig? Ich wünsche mir in einem Wahlprogramm, was nachher ja 4 Jahre lang gelten soll, auch eine langfristige Lösung für die Altenpflegepersonal. Ja? Das wäre vielleicht mal eine Frage, die ich gern beantwortet hätte.
Natürlich auch bewusst missverstehen und den Satz so interpretieren, wie Sie es gerade gemacht haben. Der Satz, muss man jetzt mal aushalten. Also der Satz sagt, wir haben im Moment eine absolute Überlastung von Menschen, die in der Pflege arbeiten. Deswegen sagen wir, können wir nicht langfristig uns irgendwelche Dinge überlegen, die dann in 5 Jahren dazu führen, dass mehr Menschen in der Pflege arbeiten, sondern im positiven Sinne, es muss kurzfristig zu einer Entlastung kommen. Deswegen heißt das auch ein Sofortprogramm für mehr Personal. Kurzfristig. Das heißt nicht, dass wir kurzfristig denken, sondern dass wir mehr reinmachen. Naja, das ist ja der Wesen des Sofortprogramms, dass wir sagen, es muss so attraktiv schnell gestaltet werden, dass jetzt Leute da reingehen. Und das ist ja eher positiv gemeint und nicht negativ.
Aber dann müssen Sie ja schon eine Idee haben, wie das funktionieren soll. Und das steht nicht im Wahlprogramm.
Das stimmt.
Also, was ist Ihre Idee?
Ja, und steht ja zum Beispiel, werden die aktuellen Arbeitsbedingungen von Pflegefachkräften und Fachkräften diskutieren? Sie wollen also gewählt werden, indem sie nachher es diskutieren und dann das Ergebnis offen lassen. Also das ist mir einfach nicht konkret gewesen. Da hätte ich mir mehr Fakten gewünscht.
Ja, ich habe das Mikrofon, ich stelle mich kurz vor. Ich glaube, ich der Nächste in der Reihe. Hans Findeis, ich bin Einrichtungsleiter, Altenpfleger in Tauber hier in Marburg. Wir sind eine kleinere Einrichtung mit 50 vollstationären Plätzen, gehören zu dir in Hessen. Kann ich gut? Lauter? Hans Findeis, Einrichtungsleitung Altenpflege am Tabor hier in Marburg. Wir sind ein kleineres Haus mit 50 Plätzen und gehören zu dir in Hessen. Ich wünsche mir ein bisschen weniger Wahlpolitik hier bei den Beiträgen, sondern mehr Realismus. Wie schaut Pflege aus? Ein wichtiger Punkt, der wurde permanent angesprochen, aber nicht beantwortet, ist die Arbeitsüberlastung für die Pflege. Ich möchte mal deutlich machen, wie ist die Realität. Und zwar die Realität, die vorgegeben ist durch die Gesetze, durch die Kostenträger und die Pflegekassen. Ich habe 50 schwer pflegebedürftige Menschen bei mir im Haus. Der Altersschnitt ist 89,7. Mehr als die Hälfte der Bewohner sind 90 bis knapp 102 Jahre. Wenn ich morgens im Frühdienst 6 Mitarbeiter einsetze, Nachmittag 5 und nachts rund um die Uhr 2, sind 13 Köpfe in 24 Stunden, überschreite ich den genehmigten und refinanzierten Personalschlüssel bei der jetzigen Situation der Pflegegrade, die wir bei uns im Haus haben, um über 2 volle Stellen. Das ist die Politik, die letzten Jahre sind, 25 Jahre sind die Personalschlüssel nur marginal angehoben worden. Wenn jetzt Mitarbeiter kurzfristig krank werden, dann muss ich Mitarbeiter aus dem Frei anrufen, ob ich will oder nicht, weil ich muss für die Menschen da sein. Ich habe die Verantwortung, die gesetzliche. Das heißt, ich muss Mitarbeiter, die frei haben, anrufen, kannst du einspringen. Oder 5 Mitarbeiter nachmittags oder 3, nur 3 müssen für 50 Bewohner sorgen. Das ist nicht mehr zur Verantwortung. Der Personalschlüssel muss erheblich hochgesetzt werden, aber nicht auf Kosten der Bewohner, die Heimentgelte bezahlen, sondern auf Kosten der Pflegeversicherung. Und das geschieht im Moment nicht. Meine Mitarbeiter kriegen einen hohen Tariflohn in der Diakonie Hessen, der sehr hoch ist. Sicherlich ein großer Unterschied zu privaten Konkurrenten hier in der Region. Das heißt, meine Mitarbeiter haben ein faires Gehalt, kriegen 6 Wochen Jahresurlaub im Schnitt. Das haben viele, die Privatangestellten nicht. Das macht uns hier aber auch in Marburg sehr teuer als Pflegeheim, weil unser EEE recht hoch ist hier in Marburg. Wir sind im Moment mit den höchsten. Dadurch verliere ich aber auch Kunden, Interessenten, die sich die Pflege nicht mehr leisten können. Und immer mehr Bewohner müssen Hilfe zur Pflege beantragen. Ich finde, da muss die Politik endlich was tun. Und Leiharbeiter sind für einen Träger nicht billiger. Mich kostet ein Leiharbeiter mehr Geld, wenn ich ihn anstelle über eine Agentur, als meine eigenen Fachkräfte, die ich direkt angestellt habe. Wir haben auch keine Leiharbeiter angestellt, auch nicht für Spitzen. Das geht gar nicht. Wenn Leiharbeiter dann weniger bekommen, aufgrund ihres Vertrages, das ist ein Problem der Firma, aber die sich bei mir anbieten, die Firmen, die verlangen wesentlich mehr, was mich eine normale, festangestellte Pflegefachkraft kostet. Also, das macht Pflege nicht billiger oder wirtschaftlicher. Wir als diakonische Einrichtung machen keine Gewinne, wir müssen uns nackig machen, auch bei den Pflegesatzverhandlungen. Und trotzdem ist es finanziell enorm problematisch. Ich setze regelmäßig mehr Personal ein, wie refinanziert und wie genehmigt, damit ich eine menschenwürdige Pflege leisten kann als Einrichtungsleitung für unser Haus. Meine Mitarbeiter sind engagiert. Aber die Zustände sind würdelos, wie sie von den Rahmenbedingungen gegeben werden.
Ich glaube, das war jetzt keine Frage mehr, oder? Wird noch eine Antwort erwartet, sonst würde ich weitermachen.
Genau, wollten Sie noch an einen bestimmten Politiker?
Nein, genau? Das war ein Beitrag, um deutlich zu machen, wenn wir um Zahlen reden, was soll verbessert sein, auch das sind gute Arbeitsbedingungen, die ich meinen Arbeitsjob gerne mache, dann muss ich die realistischen Zahlen wissen und die wurden hier nie benannt. Was ist Realität? Ich habe eine sehr hohe Krankheitsausfallquote, weil der Beruf so schwierig ist. Aber das ist nicht nur bei mir in der Einrichtung, ich glaube, das betrifft alle Pflegeheime. Und viele Häuser hier in Marburg in der Region, auch bundesweit, arbeiten sehr, sehr gut. Aber manches ist nicht optimal, weil der Personalschlüssel exorbitant niedrig ist. Und so auch bewusst gewollt ist von denen, die das Geld dafür geben.
Genau. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Das war auch sehr informativ, denke ich. Jetzt gebe ich mal weiter an Hermann. Da hat noch eine Frage.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn ein alter Mensch sich ein Altenheim aussucht. Oft ist das finanziell entscheidend. Da guckt man, wo habe ich weniger Eigenanteil, wo habe ich weniger zu zahlen. Und gerade das bedeutet, es wird am Personal gespart. Also man kann an Material sparen, das meiste ist aber das Personal. Wie kann es sein, dass der Wettbewerb darüber ausgetragen wird? Für die Menschen, die gepflegt werden, unsere Gesellschaft wird immer älter. Das wird die meisten von uns betreffen. Wie kann es denn sein, dass eine menschenwürdige Pflege dadurch verunmöglicht wird, dass man denkt, das kann ich mir nicht leisten?
Hermann, an einen bestimmten Politiker? Oder?
Nein, an alle.
Ich würde sagen, fangen wir mit Herrn Dr. Heck an.
Ja, wir haben ja. Das war jetzt eine eher allgemeine Frage, wir haben das ja schon häufiger jetzt in verschiedenen Schattierungen auch angesprochen. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir bei allen Standards, die wir brauchen und die bei weitem noch nicht so sind, wie wir uns das wünschen, dass es am Ende schon auch einen Markt gibt, wo nach Marktgegebenheiten auch entschieden wird. Ich habe bei den Heimen, die ich besucht habe, habe ich den Eindruck gehabt, dass egal ob das jetzt private, in kirchlicher Trägerschaft, in anderen Trägern waren, dass die alle wirklich gute Arbeit leisten und dass das auch keinen Unterschied macht, ob das jetzt privatwirtschaftlich organisiert ist oder nicht. Und ich glaube schon, dass bei allen Standards, die wir einziehen müssen, es am Ende schon die Möglichkeit geben muss, dass wenn jemand sagt, ich möchte gerne mehr dafür bezahlen, dass der auch andere Leistungen dann zusätzlich in Anspruch nehmen kann. Ich halte das System so für richtig, wie es ist.
Da mache ich einfach weiter. Ich finde das System, so wie es ist, falsch. Und zwar zutiefst falsch, also weil eben wird ja gesagt, elf sind im Grunde werden finanziert, man legt nochmal zwei drauf, damit es überhaupt geht. Was ist das für ein System? Dann dazu haben wir einen Pflegenotstand. Es sind ja viel zu wenig im Pflegebereich, viel zu wenig Menschen. Ich erlebe das dann in der Realität, dann in Krankenhäusern, wo man mit älteren Menschen kaum adäquat arbeiten kann. Für die Pflege auch eine sehr schwierige Situation. Das ist im Grunde genommen nochmal eine Aufnahme der Diskussion, die wir auch eben hatten, dass ich glaube, dass man natürlich dringend eine ganz andere Zahl von Pflegenden ausbilden muss in einer hohen Qualität. Das ist eigentlich das, ist das Mittel der Zeit, auf der anderen Seite aber auch den Trägern die Möglichkeit zu geben, wirklich realistisch Personal auch vorzuhalten. Das heißt, wenn Sie E13 brauchen, Sie haben das ja eben geschildert und ich kenne ja so ein Stück weit auch zumindest von außen auch diesen Heimalter, da kommt mir das sehr, das ist so, ja, da kommen Sie kaum drunter klar. Wenn Sie eine zunehmende Zahl von Demenzerkrankten haben, die auch einen besonderen Aufwand benötigen, mehr Geduld und Zeit, auch in den Krankenhäusern übrigens,
auch der Umgang mit mehr Älteren auch mehr Geduld und Zeit erfordert in der Pflege, dann muss man einfach Personal ganz anders vorgehen. Und wenn ich das auf der anderen Seite dann natürlich sehe, dass sie dann so Billiganbieter, ich sag mal so Pflege-Aldis, sich entwickeln, dann müssen wir sagen, das ist die politische Aufgabe, dass wir im Pflegelidl nicht wollen. Wir wollen halt eine hohe Qualität, weil was soll denn mit den Menschen werden, die da sind? Auch im Krankenhaus, ja, die, ich sag mal, im schlimmsten Fall sterben sie dann. Und in der Pflege bedeutet das natürlich auch, dass diese Menschen verunfallen oder andere Probleme auftreten, sich verschlucken, ersticken, was auch immer. Also die Risiken, und die Risiken haben sie ja mit am Hals. Das sind ja Risiken ihres Berufes. Das können sie sich, und das dürfen sie sich erstmal nicht gefallen lassen, sei erstmal so als Message. Da kämpfen sie bitte dagegen. Aber sie brauchen uns als Politiker auch an ihrer Seite, das ist ganz klar. Und vielleicht auch ganz vorne natürlich die Politik, die da mitkämpfen muss. Das ist unsere Aufgabe. Aber insoweit gegen Pflege Lidls, dagegen muss vorgegangen werden, da brauchen wir klare Regelungen und für mehr Geld in dem Pflegebereich, auch im Krankenbereich.
Na, ich finde es schon bemerkenswert, dass wir in so einer reichen Gesellschaft, in der wir leben, erkennt, wie, also daran, wie reich oder arm Menschen sind, wie sie im Alter leben. Und ich finde, da muss sich grundlegend etwas ändern. Das hat verschiedene Baustellen. Das Thema Rente ist nochmal ein ganz eigenes Thema, hat aber definitiv damit auch was zu tun. Meine Großmutter, ich mag das eigentlich nicht so persönliche Beispiele, weil das wirkt immer so irgendwie komisch, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, ist zum Beispiel auch, ist jetzt pflegebedürftig geworden und ist jetzt auf Sozialhilfe angewiesen, weil es reicht einfach nicht. So. Und ich finde, das ist entwürdigend. Das hat etwas Entwürdigendes. Und daran kann man politisch etwas ändern, wenn man das möchte. Und deswegen machen wir immer noch, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, den Vorschlag der Pflegevollversicherung. Dann gibt es nämlich keine Eigenanteile mehr, die man zu zahlen hat. Und dann wäre auch das System besser ausfinanziert. Und dazu hat bisher, glaube ich, keine andere Partei so richtig was gesagt. Du hast gesagt, du findest es persönlich gut, aber naja, das ist auch so eine Sache. Die Frage ist, was man dann politisch konkret fordert als Partei. So,
wir finden das auch.
Ihr fordert sowieso viel, als hättet ihr nie regiert. Aber wir fordern die Pflegevollversicherung zu diesem Punkt. Und ich möchte noch mal was zu dem Herrn sagen, der vorhin geredet hat. Ich fand das, ich bedanke mich nochmal für den Beitrag, weil ich glaube, Sie haben mit allem, was Sie gesagt haben, vollkommen recht. Ich bin auch keine Fachpolitikerin. Und ich finde, genau deswegen, weil im Bundestag ganz viele Leute sitzen, die Sachen entscheiden, wo sie eigentlich, naja, sagen wir, manche von denen haben viel Ahnung, viele von Politikern haben dann von dem konkreten Fachgebiet ein bisschen Ahnung, aber auch nicht komplett. Deswegen finden wir, dass man quasi die Interessen von Beschäftigten, von den Menschen, die pflegen und aber auch von den gepflegt werdenden Menschen, also Menschen mit Pflegebedarf, dadurch stärken kann, dass sie Antrags- und Stimmrecht in allen gesetzlich vorgeschriebenen Gremien haben. Damit man nämlich auch mal eine sinnvolle Interessensvertretung auf gesetzgebender Ebene hat, damit man auch mal bevor man was beschließt, nochmal diese Interessen hört und auch mit einbezieht in die Entscheidungsfindung.
Ja, ich war gerade ein bisschen härter, weil ich finde ein bisschen schade, wenn man einzelne Sätze zitiert. Das kann man immer machen, aber dann muss man auch den davor zitieren. Wir setzen uns für mehr und besser bezahltes Pflegepersonal in Krankenhäusern ein. Deswegen wollen wir verbindliche Personalstandards umsetzen. Dann kommt noch was zum Pflegeberuf. Und am Ende ist es natürlich klar, dass man solche Dinge diskutiert. Aber es heißt ja nicht nur, dass wir rumlabern, sondern wir haben ja auch schon Dinge gemacht. Wir haben ja jetzt diese Expertengruppe eingesetzt, die zugegebenermaßen dauert ein bisschen lange bis 2020. Ja, aber immerhin gibt es sie jetzt, die sagen soll, das war ja auch der Wortbeitrag, was ist denn eigentlich der Mindeststandard? Ist das, was wir jetzt haben, richtig? Da sagen alle Experten, alle Praktiker, nein, es ist nicht richtig, es ist zu wenig. Also müssen wir jetzt gucken, wo setzen wir jetzt diese Standards an? Weil ich glaube, das ist wie beim Mindestlohn auch, wenn du keine vernünftige Untergrenze hast, dann hast du da genau das, was hier vorne ja auch gesagt worden ist, dann versucht der Markt irgendwas zu regeln, was nicht zu regeln ist, weil es natürlich auf dem Rücken einzelner Beschäftigter und derjenigen geht, die in den Einrichtungen leben. Und deswegen finde ich, haben wir da was vorangebracht. Und ich sage das auch als SPD deswegen so, weil es war ja auch nicht immer leicht. Wir sind in einer großen Koalition, da können wir nicht alleine entscheiden, da muss man auch alles diskutieren und dann miteinander ringen um den besten Weg. Und am Ende ist es natürlich jetzt bei der Wahlentscheidung schon die Frage, was kommt am 24.09. raus. Also ich glaube nicht, dass eine CDU-FDP-Bundesregierung in diesem Bereich das Ganze besser machen wird. Also das ist einfach mal eine Erfahrung aus den 4 Jahren, die war. Und deswegen vielleicht einfach auch so ein Programm, ist immer noch ein Programm. Es gibt bei uns noch zu jedem Thema, wir haben jetzt ein ganz neues Papier nur zu sozialen Berufen und der Frage der Aufwertung gemacht. Natürlich steht nicht alles am Ende, bei der Linkspartei ist es ein bisschen dicker, aber zumindest nicht bei uns im Programm drin. Aber auch diese Vollversicherung wird bei uns natürlich diskutiert. Wir haben gesagt, wir wollen eine Bürgerversicherung. Das ist ja eine grundlegende Veränderung erstmal der Finanzierungssystematik. Und am Ende, glaube ich auch, ist die Pflegeversicherung, so wie sie jetzt ist, nicht mehr ausreichend. Wir müssen überlegen, die Krankenversicherung, das läuft gut, wir müssen uns in diese Richtung weiterentwickeln, in Richtung Vollversicherung, sehe ich auch so. Und da muss man jetzt gucken, wie man das hinkriegt und wie man auch das mit Mehrheit hinkriegt, denn das braucht man.
So, leider haben wir jetzt keine Zeit mehr für noch weitere Beiträge.
Finde ich auch. Ich mache auch was ganz Schnelles, weil mir war es jetzt teilweise ein bisschen unkonkret. Ich freue mich sehr, dass hier scheinbar alle davon überzeugt sind, dass die Pflege aufgewertet sein muss. Meine persönliche Meinung, das Pflegeberufegesetz schafft das leider überhaupt nicht. Aber wir haben etwas sehr Wichtiges angesprochen und das sind die konkreten Arbeitsbedingungen in den Pflegeeinrichtungen, aber auch in den Krankenhäusern. Und Frau Kuhler hat sich da sehr konkret positioniert. Es geht um die gesetzliche Personalbemessung und mich würde einfach interessieren, kurzes Statement, wie sieht das jetzt aus? Vorhin wurde es mal irgendwie gesetzliche oder der Gesetzgeber muss klarere Regelungen treffen. Mir geht es darum, einfach nochmal konkret zu wissen, wie stehen Sie zu einer gesetzlichen Personalbemessung? Ganz kurz.
Nochmal wirklich eine ganz, ganz kurze Runde.
Ja, ich bin auch für eine gesetzliche Personalbemessung. Ich habe das auch schon mal gesagt. Also da müssen klare Mindeststandards gelten. Es sind auch Mindeststandards und die müssen höher sein als das, was wir jetzt haben. Ganz klar.
Also die ehrliche Antwort ist, in meiner Partei gibt es dazu unterschiedliche Auffassungen. Wenn Sie mich persönlich fragen, sage ich Ihnen, ich halte es für richtig.
Ich habe das ja gerade schon gesagt, wir haben das im Bundestag beschlossen, es gibt eine Expertengruppe, die wird das ausarbeiten und ich bin dafür, dass diese Vorschläge der Expertengruppe dann auch umgesetzt wird, weil wir brauchen Mindeststandards, weil ohne Mindeststandards wird es nicht funktionieren. Nur es muss natürlich vernünftig definiert werden, deswegen ist auch, finde ich, gut, dass das nicht irgendwelche Politiker machen oder ich oder so, sondern dass das eine Expertengruppe macht, die sich überlegt, wie müssen diese Mindeststandards aussehen, aber dann, richtig, dann muss es auch umgesetzt werden.
Also da
stimmt. Das stimmt.
Ja, vor allen Dingen, warum wird es so gemacht, dass in diesem Prüfantrag quasi nicht keine Umsetzung festgelegt ist? Da steht nicht drin, wir wollen das danach auch umsetzen. Das heißt, es kann auch noch zur Mogelpackung werden. Deswegen würde ich immer dafür raten, quasi natürlich die Linke zu wählen, weil wir aber nochmal ganz kurz, natürlich geht das jetzt nicht von heute auf morgen, die Personalbemessung, aber deswegen habe ich vorhin schon gesagt, ein Sofortprogramm brauchen wir mit mehr Personal. Dazu gehört ein Pflegemindestlohn, damit quasi die Attraktivität des Berufs auch gesteigert wird von 14,50 Euro. Also man kann auch konkret jetzt Sachen machen.
Vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung zu dieser Expertenkommission. Das Problem ist, dass Sie in der Regel in diesen Expertenkommissionen gar nicht oder nur unzureichend vertreten sind. Und wir kommen natürlich nur weiter, wenn Sie in den Kommissionen drin sitzen. Und das muss gestärkt werden, dass Sie bestimmen, wie diese Standards aussehen. Das ist ganz wichtig, weil das ist die Grundstruktur. Sie müssen an den Tisch und Sie müssen auf gleicher Augenhöhe an den Tisch. Und das ist eine politische Forderung.
Wie kommen wir dahin?
Gut. Dann, ja, wir haben leider keine Zeit mehr. Entschuldigung.
Ich will auch keine Antwort haben, ich kann nur was sagen.
Nee, die Zeit haben wir wirklich nicht mehr. Sorry. So, gut, wir beenden jetzt mal die Podiumsdiskussion.
Wir sind zu zweit in der 230 Personen.
Boah.
Gut, okay, danke für diese abschließenden Statements. Ich möchte uns nochmal bedanken bei den Politikern, dem Herrn Dr. Heck, dem Herrn Florschütz, der Frau Kuhler und dem Herrn Barthold, dafür, dass sie hier erschienen sind. Und auch bei Ihnen vom Publikum, dass Sie hier waren, dass Sie so aktiv Beiträge beigesteuert haben. Ja, gut. Und.